Sie hören SBS German.
Am kommenden Samstag ist Welttierschutztag, ein internationaler Aktionstag für Tierrechte und Tierschutz, der jährlich am 4. Oktober gefeiert wird. An diesem Tag gedenkt man auch dem heiligen Francesco d'Assisi, dem Schutzpatron der Tiere, der unter anderem wegen seiner Tierpredigten bekannt war. Zu diesem Anlass haben wir mit dem Ehepaar Chris und Maren Dammann gesprochen, zwei in Brisbane lebende Unternehmer, überzeugte Veganer und ehrenamtliche Wildtierretter. Hallo Chris.
Ja, hallo Lydia, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dich wieder in der Sendung zu haben. Heute sprechen wir über ein Thema, das dir und deiner Frau Maren ja sehr am Herzen liegt, nämlich Tiere. Am Samstag ist ja auch World Animal Day. Und zum Glück gibt es nun eine wachsende internationale Gemeinschaft, die sich bemüht, das unnötige Leiden von Tieren zu beenden. Und zu dieser Gemeinschaft gehört auch ihr beiden, denn ihr seid in Brisbane in der Wildtierrettung aktiv.
Genau, also wir sind seit fast 20 Jahren jetzt in der Wildtierrettung tätig, auf die eine oder andere Art und Weise. Und viele Jahre lang haben wir zum Beispiel zusammen mit einer Gruppe von deutschen Freiwilligen uns für Wildtiere eingesetzt, indem wir die Pfleger hier in Australien unterstützt haben. Da muss man wissen, wenn hier Pfleger Wildtiere großziehen, dann sind das halt oft Privatpersonen, die haben wenige Ressourcen und die benötigen für entsprechend ihre Arbeit zum Beispiel Textilien, Taschen für Kängurus, Rehabilitationsmaterialien und sowas. Das haben unsere Freiwilligen hergestellt und wir haben das dann entsprechend hier an die Pfleger verteilt. Dann haben wir auch wiederum direkt die Wildtierrettung selbst gemacht. Das heißt, wir sind, wenn wir Anrufe bekommen haben, rausgefahren, haben zum Beispiel verletzte Possums, verletzte Vögel oder verletzte Flying Foxes eingesammelt und dann eben gesund gepflegt.
Um nochmal auf diese Häkelkollaboration zu sprechen zu kommen, also welche Art von Textilien wurden genau gebraucht? Ich habe jetzt so ein Bild vor Augen von einem Possum mit einem Jäckchen und kleinen Shorts an, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, nehmen wir mal an, ich kümmere mich um verletzte Kängurus zu Hause. Dann brauche ich zum Beispiel für diese Kängurus Taschen, Beutel, wo die eben rein können, weil eben das Muttertier im Allgemeinen fehlt. Nun, da kann man natürlich improvisieren, kann irgendwie versuchen, eine Tüte oder ein altes T-Shirt zu nehmen, aber das funktioniert oft nicht gut. Auch verletzen sich die Tiere oft an solchen Materialien. Und unsere Idee war eben, dass wir gezielt Produkte entwickeln und vertreiben, kostenlos vertreiben, ehrenamtlich eben, mit denen wir hier den Pflegern ein bisschen Arbeit abnehmen können, damit die Tiere eben sicher aufgehoben sind.
Und diese Textilien wurden von deutschen Freiwilligen vor Ort gehäkelt und dann zu euch nach Australien geschickt?
Genau, das war eine Initiative, die lief etwa von den großen Buschfeuern im Jahr 2020 bis dieses Jahr. Da haben in Deutschland ganz viele fleißige Hände diese Materialien hergestellt. Die wurden dann an uns geschickt und wir haben sie dann hier an die Pfleger verteilt.
Das finde ich total süß und rührend. Also am liebsten würde ich auch so eine kleine Tasche oder so eine kleine Possumweste oder so etwas häkeln, aber ich kann leider nicht häkeln. Aber nehmen wir mal an, dass jetzt jemand aus der Zuhörerschaft sich an so einem Projekt beteiligen möchte. Wie kann man das am besten machen?
Ja, da gibt es zum Beispiel in Australien die Organisation The Rescue Collective. Die machen eigentlich genau das Gleiche, was wir gemacht haben. Das heißt, die sammeln auch diese Materialien ein, diese Spezialtextilien und verteilen das dann an die Pflegenden. Ist eine schöne Möglichkeit für Leute, die sich im Tierschutz engagieren wollen, aber vielleicht jetzt nicht den Raum oder die Möglichkeiten haben, tatsächlich Tiere zu Hause aufzunehmen.
Ja, ihr habt ja einige tierische Mitbewohner bei euch zu Hause, oder?
Genau, also wir haben hier 4 Hunde zu Hause, das sind auch Hunde, die aus der Tierrettung kommen, Pferde haben wir und wir hatten zwischendurch auch immer wieder Gasthunde, also praktisch Pflegehunde, die wir aufgenommen haben, die ins Tierheim gekommen sind und dann haben wir uns darum gekümmert, dass die entsprechend ein schönes, dauerhaftes Zuhause finden.
Und die Wildtiere, die leben dann auch mit euch unter einem Dach oder wie ist das?
Ja, wir haben hier das Glück, wir haben hier eine sogenannte Granny Flat auf unserem Grundstück, also praktisch so eine Art kleine Einliegerwohnung. In den Fällen, wo es nötig ist, dass Tiere im Haus sind, in einem Käfig zum Beispiel, da konnte man dann das halt nehmen. Man muss das von den Hunden schon getrennt halten, weil was man natürlich auch nicht machen möchte, ist Wildtieren beizubringen, dass Hunde keine Gefahr sind. Na, Wildtiere sollen ja wild bleiben und sollen bitte auch, wenn sie dann wieder in die Freiheit entlassen werden, überleben.
Jetzt erzähl uns doch mal, warst du eigentlich schon immer so tierlieb?
Also ein bisschen ist ja sowas schon irgendwie Veranlagung, aber es ist auch ein Lernprozess, muss ich sagen. Ich ernähre mich ja auch vegan, aber das auch erst seitdem ich ungefähr 35 bin. Also es ist ein Lernprozess und ein gradueller Erkenntnisgewinn auch vielleicht. So ist das mit der Zeit entstanden.
Und deine Familie lebt auch vegan.
Ja, genau, wir leben alle vegan. Tatsächlich ging die Initiative ursprünglich von einem meiner zwei Kinder aus. Er wollte das unbedingt. Wir haben vorher schon vegetarisch gelebt für eine Weile und es war dann sein Wunsch, das einfach ja aufs nächste Level zu bringen, weil er uns eben darauf hingewiesen hat, dass das eigentlich keinen Sinn macht und dass der Konsum von, nehmen wir zum Beispiel Kuhmilch, eigentlich jetzt nicht irgendwie unproblematischer ist als der Konsum von Kuhfleisch.
Das ist bestimmt eine Frage, die ihr oft hört, aber gab es viele Herausforderungen bei der Umstellung auf eine vegane Lebensweise?
Also ich denke, was man wissen muss, ist, dass das ein gradueller Prozess sein muss. Sonst ist es einfach zu schwierig. Wenn man 30, 40 Jahre lang gewisse Ernährungsgewohnheiten hat, dann kann man das nicht radikal von einem Tag auf den anderen umstellen. Also ich habe es zumindest nicht gekonnt, weil es einfach auch eine ganz andere Art des Einkaufens und des Kochens ist. Und wenn man es Schritt für Schritt macht und sagt, okay, ich möchte mich vegan ernähren, ich reduziere Fleisch und dann mit der Zeit ersetzt man die Produkte nach und nach. Und man macht es vielleicht über ein, zwei Jahre, dann kriegt man das auch hin. Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass man überfordert ist und das ganze Projekt vielleicht abbricht. Wo wir uns jetzt befinden, nach all den Jahren als vegane Familie, da sind wir eigentlich gut etabliert. Wir wissen genau, wie das funktioniert. Und für uns sind das im Alltag eigentlich keine Einschränkungen mehr. Allenfalls vielleicht im Urlaub oder beim Reisen, wo die Verfügbarkeit von Lebensmitteln oder eine Möglichkeit, selbst zu kochen, eben eingeschränkt ist. Aber auch da kann man ein bisschen Kreativität dann drumherum arbeiten.
Kannst du uns ein Beispiel von so einem typischen Tagesmenü aus eurer Küche geben?
Okay, also wir kochen tatsächlich sehr, sehr viel mit Grundbausteinen. Das heißt, wir konsumieren nicht dieses ganze vegane Convenience Food, kein veganes Fake-Fleisch und was es da alles gibt. Nehmen wir mal zum Beispiel zum Frühstück. Da gibt es die Möglichkeit, ein Müsli zum Beispiel zu machen aus Haferflocken, Himbeeren, Erdbeeren, irgendwelche Soja-Crisps, Leinsamen, Buchweizen, alles zusammen mit einer schönen veganen Milch. Schmeckt sehr lecker. Alternativ, immer sehr beliebt bei uns, vor allem bei den Kindern, ist Avocado auf Schwarzbrot mit ein bisschen Balsamico-Essig. Mittagessen. Wir arbeiten viel mit Seitan und Tofu natürlich. Protein ist sehr wichtig. Wir machen auch viel Sport. Das ist mitunter ein bisschen schwierig gewesen am Anfang. Und vor allem auch immer bei jeder Mahlzeit viel, viel, viel Gemüse. Wir kaufen einmal die Woche im Obst- und Gemüseladen ein und das ist wirklich dann mindestens ein großer Einkaufswagen voll, manchmal sogar mehr, weil man einfach viel mehr Volumen essen muss.
Um satt zu werden.
Ja, ganz genau, um satt zu werden und auch um entsprechende Vielfalt einfach herzustellen. Ich meine, so das Gerücht, dass irgendwie Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, immer nur Spinat jeden Tag essen und eine graue Haut haben, das stimmt halt einfach nicht, ja. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, das spannend zu machen. Aber es ist ein Lernprozess, wie ich schon gesagt habe, und man muss auch bereit sein, eben in diesen ja, persönlichen Entwicklungsprozess ein bisschen zu investieren. Und es gibt auch Rückschritte.
Als überzeugter Veganer sprichst du viel mit anderen Leuten über das Thema Tierleid?
Also ich bin niemand, der jetzt andere Leute dafür kritisiert, was sie essen, was sie konsumieren und so weiter. Ich finde also, missionieren ist eine relativ unangenehme Eigenschaft. Jeder kann das machen, wie er mag. Aber klar, wenn ich mir so anschaue, was in der Gesellschaft noch so abläuft in Bezug auf Tierleid, dann ist das natürlich aus meiner Perspektive zumindest sehr unbefriedigend. Weil gerade in Australien auf der einen Seite werden gewisse Spezies dann sehr gefeiert, wie zum Beispiel Koalas, ne, sind auf jedem Plakat drauf, auf jeder Werbung für Touristen und so weiter. Und auf der anderen Seite sind wir halt eine Nation, wo einfach verdammt viel Tiere industriell verarbeitet werden und verdammt viel Tierprodukte gegessen werden. Und das verursacht natürlich wahnsinniges Leid. Aber wie es halt so ist, wird das eben vergessen. Das wird einfach ausgeblendet für die meisten Leute.
Da fällt mir ein, das war auf jeden Fall so ein Kulturschock, als ich nach Australien kam und realisiert habe, dass Kängurus hier auch gegessen werden.
Ja, das ist auch so eine merkwürdige Sache. Gerade zum Kängurufleisch habe ich auch eine sehr klare Meinung. Ich habe das tatsächlich früher auch gegessen, weil es eben relativ gesund ist, relativ mager. Aber es ist aus Tierwohlgründen besonders kritisch, weil diese Kängurus tatsächlich oft auf sehr unethische Art und Weise getötet werden, gerade auch was Jungtiere und Babys im Beutel betrifft. Sehr unangenehm, ich möchte gar nicht ins Detail gehen, aber so der Gedanke, dass das irgendwie ein naturnäheres Fleisch ist als Schwein oder Rind, das stimmt auf jeden Fall nicht.
Ja, heute geht es bei uns um das Thema Tierschutz und heute ist tatsächlich auch Mahatma Gandhis Geburtstag, der sich ja sein Leben lang gegen Gewalt, gegen Menschen und gegen Tiere eingesetzt hat. Er hat ja selbst auch vegetarisch gelebt. Ich habe hier ein ganz schönes Zitat von ihm: "The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated." Also die Größe einer Nation und ihr moralischer Fortschritt lassen sich daran messen, wie ihre Tiere behandelt werden. Was würdest du denn persönlich sagen, nachdem du ja so lange im Tierschutz aktiv warst, welches Land ist tierfreundlicher, Australien oder Deutschland?
Also in Deutschland war ich nicht im Tierschutz aktiv, aber was ich die letzten 20 Jahre immer beobachtet habe und was auch heute noch gilt, ist, dass der Standard zumindest im privaten Wesen, bei der Haustierhaltung und so weiter in Deutschland schon deutlich höher ist als in Australien. Nehmen wir einfach mal so ein Beispiel wie einen Hund zu adoptieren. In Deutschland gehen da mehrere Besuche vielleicht einher und eine genaue Überprüfung. Hier in Australien gucken Leute einfach auf Facebook Marketplace und holen sich einen Hund ganz spontan. Also generell würde ich sagen, liegt da Deutschland auf einem höheren Niveau. Aber dann haben wir natürlich wieder die industrielle Tierhaltung und die riesengroßen Schlachtbetriebe in Deutschland. Und da gibt es dann eigentlich keinen Unterschied. Also ich denke, es ist einfach eine Realität, dass für die allermeisten Leute Tierschutz im Alltag und im Konsumverhalten keine Rolle spielt. Das muss man leider immer noch so sagen.
Ja, bei euch zu Hause spielt Tierwohl, wie es aussieht, eine sehr große Rolle. Und kommen wir doch nun auch auf deine Frau Maren zu sprechen, die heute leider nicht dabei sein kann. Aber sie setzt sich ja auch als Biologin sehr für Tiere ein.
Ja, Maren hat einfach auch einen sehr guten Draht zu Tieren, das muss man wirklich sagen. Sie ist ja auch Reiterin seit vielen, vielen Jahren schon und sie versteht einfach Tiere. Sie kann Tiere lesen und das ist vielleicht auch, was man verstehen sollte, einfach. Man darf Tiere nicht für dumm halten. Wir sind immer nett zu unseren Hunden und Katzen und sobald wir dann über andere Spezies reden, wie zum Beispiel Schweine oder Nutztiere, dann denkt man, ach ja, ist ja nur eine Kuh, ist ja nur ein Schwein, obwohl die ja mitunter genauso intelligent sind wie unsere Haustiere oder sogar intelligenter. Da muss auch noch ein bisschen, denke ich, ja, moralische Weiterentwicklung in der Gesellschaft entstehen. Und dann natürlich, um nochmal auf Maren zurückzukommen, ihr Engagement über die letzten 20 Jahre war natürlich wirklich teilweise sogar exzessiv, würde ich sagen. Es gab Zeiten, da hat sie sich ehrenamtlich 20, 25 Stunden pro Woche engagiert, vor allem für das deutsche Projekt, das viele Jahre gelaufen ist. Das war schon wirklich sehr vereinnahmend und ja, wirklich ein sehr, sehr großer und langfristiger Einsatz.
Ich meine, wenn die Tiere dann sogar bei euch zu Hause mitwohnen, das nimmt ja bestimmt auch viel Zeit im Alltag ein, so mit Fütterung und so weiter, oder?
Ja, genau. Und gerade die Fütterungen, wo du sie ansprichst, das ist immer so ein Thema. Wenn das Jungtiere sind, zum Beispiel Possums, die müssen dann alle 3 oder 4 Stunden gefüttert werden, auch nachts. Das ist natürlich schon
Oh.
brutal. Und das kann den Alltag natürlich ganz schön durcheinander bringen.
Das glaube ich. Und wann sind die Wildtiere bereit, dann wieder freigelassen zu werden?
Ja, es hängt natürlich sehr davon ab, in welchem Alter die zu einem stoßen. Oft sind das Jungtiere, bei denen das Elterntier getötet wurde. Und wenn die noch ganz klein sind, zum Beispiel Possums, wenn sie noch kein Fell haben, dann reden wir hier schon von vielen Monaten, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Das dauert dann schon. Umgekehrt natürlich, wenn es ein älteres Tier ist, dann muss man es vielleicht nur für ein paar Wochen beobachten und dann kann es wieder freigelassen werden. Das Ziel ist aber immer wirklich so bald freilassen, sobald es relativ risikofrei möglich ist, weil man möchte halt wirklich nicht, dass diese Tiere gezähmt werden. Die müssen wild sein und müssen auch diese Fähigkeiten haben, draußen sich dann zurechtzufinden.
Arbeitet ihr da mit einer bestimmten Organisation zusammen oder wie kommen die Tiere, wie finden die Tiere zu euch?
Also das funktioniert bei uns im konkreten Fall über den RSPCA. Das ist also hier in Queensland und ich glaube in allen australischen Staaten der Tierschutzverbund. Und wenn man da als Wildtierpfleger registriert ist, dann rufen die einen an und fragen dann, ob man Kapazitäten hat, ein Tier aufzunehmen. Und ja, oft kommt das dann mit der Animal Ambulance, wird einfach hier zur Tür geliefert und dann darf man sich entsprechend darum kümmern. Das Ganze ist aber auch wieder gesetzlich reglementiert in Australien, also nicht jeder kann sich da einfach registrieren. Da muss man am Anfang erst Kurse zum Beispiel belegen. Man muss auch Mitglied einer wiederum Wildtierrettungsorganisation sein, also praktisch eine Art übergeordnete Lizenz haben. Also ich bin auch sehr froh darüber, dass das ein bisschen bürokratisch ist, weil ansonsten wäre es sicherlich nicht im Sinne der Tiere, wenn das jeder einfach so machen könnte.
Ja, natürlich. Hast du einen Tipp für alle, die jetzt nach diesem Gespräch im Tierschutz hier in Australien gern aktiv werden möchten? Also, was ist da die richtige Anlaufstelle? Ist das der RSPCA? Sorry.
Ja, nicht unbedingt der RSPCA, man müsste sich eher an eine Wildtierrettungsorganisation vor Ort wenden. Das ist wirklich eine sehr fragmentierte Branche, wenn ich es mal so sagen kann. Oft sind das wirklich kleine Organisationen, die auch nur gewisse Gebiete abdecken. Aber einfach mal googeln nach Wildlife Rescue und dann vielleicht mit dem Stadtteil, wo man wohnt, da dürfte man dann schon ein paar Treffer finden. Und wenn es nur einzelne Pfleger sind, die können dann vielleicht entsprechend wieder weiterleiten. Und da muss man natürlich überlegen, welche Spezies man retten möchte. Da gibt es ja auch eine krasse Vielfalt. Man kann sich mit Kängurus beschäftigen, mit Koalas, mit den Vögeln, mit Reptilien oder Schlangen. Also für jede Vorliebe ist da was dabei und das kommt natürlich mit ganz eigenen Herausforderungen.
Klar. Und zum Schluss, gibt es eine lustige Geschichte aus der Wildtierrettung, die dir jetzt einfällt und die du mit uns teilen möchtest?
Also eine lustige Episode fällt mir ein. Wir haben viele Jahre lang ja die Wildtierrettung auch auf der Straße praktisch gemacht. Das heißt, wir sind zu Leuten gefahren, wenn sie zum Beispiel ein verletztes Tier im Garten hatten. Und wir hatten zum Beispiel eine Familie, die hatte eine kleine Fledermaus im Wohnzimmer, die dann nicht mehr rausgefunden hat. Und diese Familie hatte so panische Angst vor dieser Fledermaus, dass sie wirklich der Meinung waren, sie müssten jetzt ihre gesamten Möbel wegschmeißen, weil das alles verseucht ist. Und da mussten wir erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass das nicht der Fall ist und dass Tiere, selbst wenn sie manchmal übertragbare Krankheiten vielleicht haben, dass man nicht gleich seine Couch und seinen Fernseher entsorgen muss.
Ja,
Generell.
Fledermäuse sind so, finde ich ja persönlich total süß.
Auf jeden Fall sind sehr knuffig. Und ja, was wir bei vielen dieser Einsätzen einfach gelernt haben, ist, dass viele Leute schon tierfreundlich sind. Sie wollen was Gutes tun. Aber oft fehlt es dann auch einfach an den Kenntnissen, sodass man wirklich entsprechend oft Leute ein bisschen noch, ja, ein bisschen darauf trainieren muss, sich vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser zu verhalten. Wir hatten mal einen Fall, da hatte jemand auch ein verletztes Possum im Garten und als wir kamen, standen da drei Hunde um das Possum drumherum. Das ist natürlich auch nicht ideal, aber war einfach kein Bewusstsein dafür da. Trotzdem fand ich es insgesamt immer eine sehr schöne Erfahrung, weil man gesehen hat, es gibt viele Leute, denen liegen Tiere am Herzen, viele Leute, die wollen helfen. Und viele Leute haben einfach auch ein Gefühl und ein Bewusstsein dafür.
Aber ja, Aufklärung ist ja notwendig. Chris, danke für diese Einblicke in euer Leben als Wildtierretter in Brisbane.
Ja, vielen Dank, Lydia, und danke für die Einladung in die Sendung.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.